Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Mein Name ist Johannes Gratentin vom Institut für Digitales Lernen. Ich freue mich wie immer auf mein Gespräch heute. Es geht heute um Leistungsbewertung oder Assessment im Englischunterricht. Wie immer, ihr wisst, die Shownotes verraten euch unsere Thesen zur Sendung. Schaut da einfach nach, wenn sie euch interessieren. Zu Gast bei mir ist heute Karin Vogt, Herausgeberin der Ausgabe Leistung bewerten Assessment von Unterricht Englisch. Liebe Karin, herzlich willkommen im Podcast und stell dich doch mal bitte kurz vor, was machst du denn so?
Ja, vielen Dank, Johannes, für die freundliche Einladung und auch die Einführung. Mein Name ist Karin Vogt, wie schon gesagt. Ich bin seit einigen Jahren mittlerweile Professorin für die Didaktik der englischen Sprache, Literatur und Kultur an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Und die sind ja dafür bekannt, dass sie Theorie und Praxis in Bremen. Und als solche habe ich auch ausgiebige Lehrerfahrungen gesammelt. Ich bin ausgebildete Lehrerin für die Sekundarstufe 1 und 2, habe viel in der Sekundarstufe 2 unterrichtet in beruflichen Schulen, auch mal ein bisschen in die Primarstufe geschnuppert und habe also auch ein bisschen Hintergrund, was jetzt so die Schulpraxis angeht. Aus dieser Schulpraxis erwachsen ist halt eben auch mein Interesse an Assessment. Denn wir haben festgestellt, einmal in der Forschung, aber auch aufgrund meiner eigenen Biografie, dass Assessment in der Ausbildung, in der Lehrkräfteausbildung und dann auch später durchaus nicht wirklich den Platz gebührt, den es eigentlich haben sollte. Oder wussten Sie, dass zwischen 30% und 50% aller Tätigkeiten von Lehrkräften, Fremdsprachenlehrkräfte, dass die Assessment bezogen sind, 50%.
Ich hätte die Zahl wahrscheinlich nicht so hoch geschätzt, aber meine erste Frage wäre genau in diese Richtung gegangen. Also das mal zu versuchen zu quantifizieren. Wenn man sich damit beschäftigt, wird schon klar, dass es ein sehr zentrales Thema ist, Assessment, weil es ja immer wieder so rekursiv dahin zurückkommt. Also man braucht die Leistungsbewertung, um neue intelligente Annahmen zu treffen und kommt immer wieder also dahin. Also es sind tatsächlich 30% bis 50%, die damit zusammenhängen. Das kann man messen.
Ich weiß nicht, ob ich es messen kann, aber das ist so die Zahl, die in der Literatur herumgeistert, in der Fachliteratur. Und ich glaube aber auch, dass die gar nicht so unakkurat ist, die Zahl.
Mhm. Das bringt uns vielleicht auch zu diesem gleich mal ein bisschen zum Thema. Du hast das angerissen. Also in der Lehrerausbildung, aber auch in der Praxis ist das Thema deiner Meinung nach etwas unterrepräsentiert. Ihr sprecht ja auch über die Vergleichsarbeiten, über Standards, Vera beispielsweise, und plädiert dafür, dass man diese Ergebnisse stärker einbezieht. Da wäre jetzt auch nochmal die Frage vorweg, wissen wir sicher, dass das nicht der Fall ist? Und ja, wenn ja, was können wir denn tun, damit das besser wird? Und warum sollten wir das tun?
Also ich kenne jetzt keine Untersuchung dazu, dass es nicht der Fall ist, aber wir bekommen immer wieder Rückmeldungen aus der Praxis, dass eben Resultate, die Lehrkräfte haben sich ja Arbeit damit gemacht und um die zu korrigieren, es wird dann weitergegeben, aber dass dann diese Resultate dann auch an die SchülerInnen weitergegeben werden, dann deren Eltern, aber damit hat sich auch teilweise, wie so oft dann gesagt, ja, das zählt nicht für die Note und dann nehmen es vielleicht auch die SchülerInnen nicht so unbedingt so wahr, dass es eben ein wichtiges Instrument ist. Natürlich ist es ein Bildungsmonitoring-Instrument und hat somit auch ein bisschen eine andere Funktion, vordergründig, aber man kann ja auch diese Resultate nutzen und schauen, wie dann eben entsprechend die Kompetenzen auf der Grundlage dieser quasi Diagnostik, also dieser als diagnostisches Ergebnis verwenden und das eben wieder einfließen lassen in den Fremdsprachenunterricht und hier vielleicht auch sogar differenziert, aber auf jeden Fall auf der Grundlage dieser Ergebnisse weiterzugehen. Das hat auch in dem neuen Heft zu Assessment hat es Michaela Quast in ihrem Praxisartikel im Unterrichtsvorschlag bearbeitet und macht hier Vorschläge, wie man diese Ergebnisse nicht noch besser zunutze macht.
Mhm. Oh, super. Gehe ich recht in der Annahme, dass dir unter Lehrenden nicht augenblicklich die Herzen zufliegen, wenn du um eine Professionalisierung und eine Systematisierung von Leistungsmessung wirbst. Also mein Eindruck ist auch, das ist irgendwie ein zentrales Thema, bei dem viele vielleicht auch den Eindruck haben, sie treten ein bisschen zu kurz. und gleichzeitig vielleicht überfordert sind mit, wie mache ich es eigentlich besser? Also stimmt dieser Eindruck? Also das ist mein persönlicher Eindruck. Also ist das ein Thema, das sehr persönlich wird sehr schnell und wo sich auch Kolleginnen ungerne etwas sagen lassen? Und habt ihr ein paar einfache Rezepte, wo ich anfangen kann?
Fangen wir mal so an. Also das Lehrkräfte sehen in der Regel total ein, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich glaube, es ist auch emotional behaftet, weil er erinnert sich vielleicht auch an seine eigene Schullaufbahn, wo man sich vielleicht ungerecht bewertet fühlte oder wo man vielleicht Prüfungsangst hatte.
Naja, alle Konflikte im Unterricht kommen letztendlich ja an dieser Stelle zutage, oder die meisten wahrscheinlich. Ja.
Häufig ist das so, muss nicht so sein, aber das ist auf jeden Fall auch ein emotional beladenes Thema auch für die Lehrkräfte. Natürlich, wenn dann es schwierige, konfliktäre Gespräche gibt darüber, über die Art und Weise, wie eine Beurteilung zustande gekommen ist und so weiter. Und das ist schon, denke ich, der Fall. Und das ist aber ja auch eine Frage der Verantwortung der Lehrkräfte, damit eben auch in der Lage sind, zu sagen, dieses Assessment-Verfahren, das ist valide, das ist reliabel. Und das ist dann auch in gewisser Weise auch fair, dass man da eben entsprechend denen auch entgegentreten kann und da eine Kompetenz eben hat. Und das finde ich eben so wichtig auch, dass Lehrkräfte diese haben. Und das ist im Moment so auch so ein bisschen unterbelichtet. Diese Assessment-Kompetenz bei fremdsprachigen Lehrkräften. Das haben wir nicht nur in Deutschland, das ist übrigens weltweit so, das haben wir auch an der großen Studie herausgefiltert, dieses Ergebnis, dass Lehrkräfte sich häufig, fremdsprachigen Lehrkräfte sich häufig nicht so kompetent fühlen, eben weil sie keine ausreichende Ausbildung bzw. Fortbildung genossen haben. Und dann eben auch unsicher sind. Und das ist dann, und diese Unsicherheit ist dann ja vielleicht auch wieder emotional behaftet. Lehrkräfte, die, wenn die ein bisschen erfahrener sind, die haben dann natürlich dann ihre Handlungsroutinen. Neuere Lehrkräfte haben wir auch gesehen, die richten sich oder die halten sich dann halt an Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in MentorInnen, die dann sagen, ja, so mach ich's und gucken dann, wie die es machen, wie das in der Schule so, welche Geflogenheiten es in der Schule gibt. Da sind ja auch rechtliche Vorgaben einzuhalten. Aber teilweise ist es auch so, dass Lehrkräfte dann sagen, okay, wie war es denn bei mir eigentlich? Und da
war es nicht besser.
Genau, und das ist, das ist genau der Punkt, denke ich, dass es, das ist natürlich völlig... Es ist natürlich völlig klar, dass wenn man jetzt keine Handlungsroutinen hat und eben dann eben nicht so wirklich viel darüber weiß, dass man eben guckt, wie machen es die anderen, wie war es bei mir. Und dann verkommt es aber, wenn es wirklich, wirklich blöd läuft, verkommt es halt auch zu diesem nicht teach as you were taught, sondern test as you were tested. Und dann sind halt wirklich innovative, Innovationen in der Assessment-Praxis sind dann so erstmal nicht möglich, weil eben nicht bekannt. Ja, und das ist, finde ich, ein Problem. Und da kommt auch wieder dieser emotionale Gedanke den Lehrkräften mit rein. Wenn ich mich halt nicht so sicher fühle und ich bin nicht so confident, ich bin da nicht so selbstbewusst, weil ich das eben nicht weiß, ob das so das Richtige ist, was ich machen will oder kann, dann da gehe ich auch nicht mal sicher. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber absolut, das innoviert halt auch nicht. Und so sind wir halt, es führt eben auch dazu, dass wir halt immer noch solche Testformate haben, die, wenig innovativ sind und möglicherweise auch wenig effizient.
Wir haben wahrscheinlich an dieser Stelle das übliche Problem, dass wir an den Hochschulen vielleicht schon ein bisschen weiter sind im Wissen und dass uns aber nicht gelingt, dieses Wissen auch in die Schulen zu tragen. Oder ist das möglicherweise noch eine Schwierigkeit? Weil wenn es so ist, wie du sagst, alle wissen eigentlich, wir müssten da anders gehen, tun es aber nicht. Also wo hängt's? Versagen die Hochschulen oder die Kollegien oder?
Auch in den, also in Deutschland ist es auch so, dass die Hochschulen vereinzelt das anbieten, aber nicht flächendeckend. Ich glaube, da gibt es kein flächendeckenden Syllabus. Da müssen wir uns also auch an die eigene Nase passen, was die Hochschulen angeht. Für die Lehrkräfte, die jetzt schon unterwegs sind, da ist es teilweise so, dass sie einfach auch keinen Raum haben, keine Ressourcen, um sich weiterzubilden, fortzubilden, weil noch so viele andere Sachen haben, die sie da bedienen müssen. Und für Fortbildung ist jetzt gerade nach der Corona-Krise ist im Moment ist wenig Raum. Aber es gibt diese Möglichkeiten, sich fortzubilden und auch niederschwellig sich fortzubilden, und die muss man halt kennen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wir haben uns also in dem europäischen Forschungskonsortium genau diese Frage gestellt, woran hängt's? Wie kann das sein? Was können wir da machen? Was können wir da tun? Und haben ein E-Learning-modulares System entwickelt, was immer noch online ist, unter tailproject.eu. Tail wie das Märchen. Und haben, das heißt, das ist kurz für Teachers Assessment Literacy Enhancement. Also diese Kompetenz, diese Beurteilungskompetenz nennt man Handlanglich Assessment Literacy. Und da haben wir in diesem Konsortium kostenlose, niederschwellige, für Busy Teachers gedachte, zwar theoretisch fundierte, aber in Praxis orientierte Module entwickelt. Und auch das Heft jetzt zum Beispiel zu Assessment oder auch andere Assessment-related Hefte, die im Fremdsprachenunterricht, die haben eben auch dieses Ziel, in Beitrag dazu beizutragen, weil auch das ist alles praxisorientiert. Und da finden Sie auch wirklich Beispiele, die man machen kann, wie man es tun kann. Das ist ja besonders wichtig für Lehrkräfte. Die haben wenig Zeit, die brauchen aber theoretisch fundierte, aber praxisorientierte. Und das ist genau das, was wir versuchen zu liefern hier, auf unterschiedlichen, oder das, was ich versuche zu liefern, auf unterschiedlichen Ebenen.
Ja, spannender Hinweis. Ich meine, das Thema ist natürlich nicht nur für die Lehrenden relevant, sondern natürlich auch für die Lernenden. Im Idealfall lassen sich ja durch professionalisiertes Assessment auch auf Seiten der Schülerinnen die eigenen Lernfortschritte besser nachvollziehen. Was kann ich dafür tun, damit meinen SchülerInnen das gelingt? Also wie kann ich Assessment so einsetzen, dass die am Ende ein stärkeres Bewusstsein dafür haben, wo sie herkommen und wo sie hingegangen sind, was ihnen gelingt, was noch fehlt? Wie mache ich das konkret im Unterricht?
Also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, dann geht es darum, wahrscheinlich um alternatives Assessment, alternative Prüfungsformen und neuere Prüfungsformen im Unterricht. Vor allen Dingen das formative Assessment, denke ich, ist da, spielt da eine Rolle, weil auch alternative Assessment-Formen, die halt nicht so am Ende des Kurses, am Ende der Unit abprüfen, was da war, sondern eben auch den Blick haben darauf, auf den Prozess. Das ist ganz wichtig, denke ich. Und zum Beispiel in Form der mündlichen Mitarbeitsnote, wie die sich zusammensetzt, ist das auch gut, eine gute Möglichkeit für Lehrkräfte, sich da auch zu professionalisieren. Grundsätzlich aber eben auch, was die sonstige Mitarbeit angeht. Da sind zwei Dinge, denke ich, wichtig. Einmal Feedback ist sehr wichtig, um den Lernenden einmal zu zeigen und sie auch nicht nur ihnen zu zeigen, sondern ihnen auch zu zeigen, damit sie es eben auch verstehen, weil sie es auch bemerken müssen. Also Noticing ist ganz wichtig bei Feedback. Feedback ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es ist zweikanalig. Feedback gibt die Lehrkraft, aber sie muss auch aufgenommen werden vom Lernenden, von der Lernenden. Und auch die Lernenden geben Feedback zurück sozusagen. Und man verständigt sich dann halt so auf dieses, was möchte ich eigentlich lernen? Wo bin ich? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie komme ich dahin? Wo stehe ich auf diesem Weg? Und das ist ein ganz wichtiges, das ist das Scharnier zwischen Lernen und Lernen und Assessment. Weil das eben auch die Möglichkeit gibt, diese beiden Dinge zusammenzuführen, was ich ganz erheblich wichtig finde. Und die, wie man das genau machen könnte und kann, ist Self-Assessment-Phasen und auch Peer-Assessment-Phasen, Peer-Feedback-Phasen zum Beispiel einzuplanen im Unterricht. Einmal, um sich teilweise ein bisschen selber zu entlasten, und aber auch genau um diese, also das ist unseres praktischer Grund, aber eben auch genau um diesen dieses Bewusstsein bei den Lernenden zu erhöhen. Und dafür braucht man natürlich Kriterien. Man kann nicht sagen, ja, wie war das?
Ja.
War gut, schlecht, weiß nicht. Oder man sagt, ja, ist mein Freund, da sage ich mal, es ist gut. Aber man braucht Kriterien. Wir haben ja kriterienorientiertes Assessment, beziehungsweise wir wollen das ja grundsätzlich auf der Grundlage von Kriterien, wollen wir eine Leistung bewerten und beurteilen, und dafür brauchen wir die Kriterien, und die müssen natürlich allen transparent sein. Und das wäre ideal, wenn eben zumindest die Kriterien durchgesprochen werden. Nicht immer ist es möglich, dass man die selbst entwickelt, Das wäre natürlich der Idealfall. Und da kommt wieder das formative Assessment, das alternative Assessment mit rein, weil da geht es. Aber es geht natürlich nicht immer. Ja, Lehrkräfte sind ja dann auch den Zwängen ausgesetzt und müssen dann eben auch summatives Assessment und müssen halt externe Kriterien übernehmen. Aber es ist halt auch so, dass die Kriterien auch zumindest besprechen können, beziehungsweise selbst entwickeln. Und dann habe ich auch wieder diese Scharnierfunktion, wo ich sehe, okay, meine Lernenden sehen, und darauf muss ich achten. Ja, entweder bei mir selber oder vielleicht auch bei anderen. Und wenn diese Kriterien dann wieder Grundlage sind für die Fremdbeurteilung, also durch die Lehrkraft, dann habe ich ja eine große Transparenz geschaffen. Und damit sehe ich auch zu, dass hoffentlich, das klappt ja nicht bei allen, aber zumindest habe ich dann mal die Grundlage gelegt, dass die Lernenden das auch aufnehmen und mitnehmen und in ihrem Kopf haben.
Mit der Transparenz kannst du Leute verstehen, die das Gefühl haben, dass sie sich dadurch eher angreifbar machen? Also es gibt ja vielleicht so ein bisschen die Tendenz dazu, möglichst wenig transparent zu machen, weil man die Hoffnung hat, man kann so diese schwierigen Stellen umschiffen. Also dieser ist der Gedanke nachvollziehbar und ist der falsch?
Also ich glaube, dass man sich, wenn man das so machen würde, sich da keinen Gefallen tut. Also erstmal geht es um die Qualität von Assessments und die sollten auch, unterrichtsbasierte Assessments, die sollten auch Gütekriterien haben. Und die sind Validität zum Beispiel, nicht alles ist ja messbar, aber beurteile ich das, was ich wirklich beurteilen will? Was habe ich da für ein Konstrukt dazu? Meine theoretischen Annahmen dazu? Und deckt sich das mit dem, was ich auch beurteile? Ist es reliabel? Ist es unabhängig von dem, der es prüft und so weiter? Kommt da so ein ähnliches Bild daraus oder eine Rangordnung, die ähnlich ist oder gleich ist? Ist es praktikabel? Das sind so die Gütekriterien von Assessment. Und wenn man vielleicht auch, die kommen eigentlich aus dem standardisierten Testen. Wenn es aber so ist, dass man in dem unterrichtsbasierten Assessment das nicht alles so hundertprozentig einhalten kann, weil es einfach andere Voraussetzungen sind und viel, viel komplexer, als wenn ich jetzt hier so einen großen standardisierten Test habe und ich teile den aus und dann habe ich dann keinen Bezug im Prinzip zu den Lernenden und weiß, was sie vorher gemacht haben, was sie später machen und so, dann ist das schon was anderes. Aber ich finde, das kann man umgehen und umschiffen, indem man eine maximale Transparenz hat. Eine maximale Transparenz bedeutet auch für die Lehrenden, dass die einfach auch den Feedback geben können, dass viel transparenter ist und kriterienorientiert ist. Das
auch eine Entlastung am Ende,
total,
oder?
Total. Und man macht sich auch eben weniger angreifbar, indem man das hat. Und das ist auch meine Erfahrung aus meinem eigenen Berufsleben, aus meinem eigenen Schulleben und auch ja später. Ich beurteile ja immer noch, wenn man sagt, das sind die Kriterien und die offenlegt, auch vorher offenlegt, das sind die Kriterien, anhand derer ich beurteile, dann gibt man ja auch den Lernenden etwas Sicherheit. Wir kommen wieder zurück zum Emotionalen. Ne?
Das wäre ja auch nicht schlimm, wenn man mir nachweisen könnte, ich habe meine eigenen Kriterien nicht getroffen, dann könnte ich das ja korrigieren. Dann könnte ich sagen, ja, du hast recht. Das Kriterium war X und ich habe bei der Einschätzung, da hatte ich einen Denkfehler oder ich habe irgendwas falsch gemacht, aber man hätte sozusagen auch eine Grundlage, um sich selber zu revidieren und zu sagen, ja, das stimmt, da gebe ich dir das, weil diese ganzen Diskussionen um Noten und so, die sind ja auch müßig. Ne? Da hat ja eigentlich keiner Lust drauf. Letztlich könnten wir uns vielleicht da ein bisschen entlasten. Ich möchte im Hinblick auf die Zeit, wir haben nicht mehr ganz so viel, ich wollte kurz noch auf das Thema Peer-Feedback kommen, weil das auch, glaube ich, etwas ist, was man vielleicht ein bisschen lernen muss und weil man das sicher auch gut machen kann oder auch vielleicht weniger gut machen kann. Kannst du vielleicht noch in ein, zwei Sätzen sagen, was sind denn sozusagen Gelingenskriterien? Also welche Top-Faktoren bringen mir denn ein nützliches Peer-Feedback für dieses Thema Leistungsmessung? Und was kann ich vielleicht auch vermeiden?
Also ich glaube, dass Peer-Feedback steht und fällt mit den Kriterien. Die Kriterien, die dann eben idealiter gemeinsam entwickelt wurden im Vorfeld oder die zumindest besprochen wurden, dass sie eben transparent gemacht wurden, wieder das Wort transparent, dass sie Transparenz gemacht wurden und auch eine gewisse Übung. Also ich kann nicht von meinen Schülern erwarten, dass sie sagen, so, jetzt mach mal ein bisschen Peer-Feedback, hier ist der Bogen und mach mal. sondern man muss es schon, denke ich, vorher durchgehen und sagen, was ist denn da, worauf muss man denn da achten? Könnt ihr ein Beispiel sagen, eine gute Performance aussehen könnte dann, dass sie dann auch Ideen im Kopf haben, wie würde dann also so ein quasi Erwartungshorizont auf einer basalen Ebene natürlich, ne, dann entsprechend dann aussehen. Ich würde das auch so machen, dass ich weniger, wenn sie zum Beispiel bei einer Nacherzählung, soll eine Nacherzählung machen, weiß ich nicht, 6. Klasse zum Beispiel. Da würde ich das so machen, dass ich weniger Kriterien die reinnehme, die Sprache betreffen. Weil das möglicherweise eben einfach die in der 6. Klasse einfach nicht sehen können. Ja, also das muss man natürlich auch anpassen an die Leistungsstufe der, auch an die Entwicklungsstufe der Lernenden. Und da muss man es üben. Und da muss man es, denke ich, auch mit einbeziehen. Und da gibt's die Möglichkeit halt einmal die gleichen Kriterien wieder. Ne, da hat man auch keine doppelte Arbeit. Gleiche Kriterien in Peer Feedback und dann vielleicht auch anders formuliert, aber zumindest die Kriterien dann die gleichen in der Lehrkräftebewertung zu verwenden. Denn dann hat man wieder diese Transparenz und man weiß als Lernender, okay, ich gucke hier mir die Kriterien an. Das macht auch was. Mit mir, beziehungsweise ich lerne auch dadurch, indem ich die anderen bewerte. Das ist ja dann manchmal nicht so, also wir wissen das jetzt aus der Covid-Zeit zum Beispiel, die ist letztens eine Studie gelesen, da waren die Studierenden waren es allerdings, waren keine Schüler, nee, es waren Schülerinnen, die waren jetzt nicht so begeistert von Peer-Feedback, ja. Die wollten lieber von der Lehrkraft-Feedback haben, aber man kann das ja beides zusammennehmen. Und dann hat man unterschiedliche Perspektiven. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil man eben vielleicht auch als Lehrkraft andere Dinge vielleicht fokussiert als die SchülerInnen. Also das ist schon eine interessante Sache und hat noch 2 Perspektiven und auch noch mehr Informationen, denn Assessment geht ja darüber, Informationen zu sammeln. Mhm. Auf der Grundlage trifft man dann Entscheidungen. Und das ist ja im Prinzip das die Grundfunktion von Assessment. Und das ist, denke ich, kann eine Hilfe sein, wenn man es richtig vorbereitet.
Das, ich glaube wirklich, dieses Thema Üben an der Stelle ist auch echt, kann man gar nicht überstrapazieren. Ja. Und vielleicht sogar auch, dass man sich als Kolleginnen da auch ein bisschen stärker noch abspricht und dafür sorgt, dass das irgendwie einheitlich ist. Ne? Also zumindest die Logiken dieselben sind in dieser Peer-Review. Und dass die das also auch wiedererkennen und sehen, das sind eben übergreifende Kriterien. Ja. Es geht immer um Validität, es geht immer um die Dinge, Nachvollziehbarkeit und so weiter. Und das ändert sich nicht nur, weil jetzt auf einmal Herr Müller vorne steht und nicht mehr Frau Meier, sondern im Grunde sind das die gleichen tragenden Dinge.
Richtig. Und dafür müsste man ja, da komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement quasi zurück, dafür braucht man Ressourcen. Ne? Da bräuchte man den Raum, dass man da eben die Zeit findet, als Kollegen sich da abzusprechen. Der ist nicht immer da im hektischen Schulalltag. Das wäre wünschenswert und dann könnte sowas auch dabei gut herauskommen. Ja.
Wunderbar. Karin, ich danke dir für deine Zeit und diese spannenden Ansichten zum Thema Assessment.
Sehr gerne.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.